27 ab Vers 37 bis Vers 51. Und sie befestigten über seinem Haupt die Inschrift seiner Schuld. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann wurden mit ihm zwei Räuber gekreuzigt, einer zur Rechten, der andere zur Linken. Aber die Vorübergehenden lästerten ihn, schüttelten den Kopf und sprachen: Der du den Tempel zerstörst und in drei Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steige vom Kreuz herab. Gleicherweise spotteten aber auch die obersten Priester samt den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt. Wenn er Lust an ihm hat, denn er hat ja gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Ebenso schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und um die neunte Stunde rief Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Etliche der Anwesenden sprachen, als sie es hörten: Er ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sprachen: Halt, lass uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei, die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Erstmal bis hierher. Ostern ist ein Knoten in der Weltgeschichte eigentlich. Ostern verbindet, wie hier auf diesem Bild, zwei verschiedene Abschnitte der gesamten Erdgeschichte miteinander. Hier ist es gut dargestellt mit zwei verschiedenen Farben. Und so ein Knoten oder so ein Verbindungspunkt, von dem so viele Stränge ausgehen, der zwingt uns immer in beide Richtungen entlang zu schauen. Einmal in die Vergangenheit, was hat dazu geführt, dass es zu diesem Ereignis kommt, und einmal in die Zukunft, was hat dieses Ereignis verändert. Und ja, es zwingt uns eigentlich, den Blick in beide Richtungen zu lenken. Und Ostern ist ein Fest, in dem uns Gott begegnen möchte. Und das ist auch der Ziel dieses Gottesdienstes, die Begegnung mit Gott. Also lasst uns erstmal diesen Strang im Knoten ein paar Schritte zurückverfolgen, vor dem Ereignis, von dem wir gerade gelesen haben. In der Vergangenheit vor Ostern lief Begegnung mit Gott eigentlich hier statt. Das ist der Jerusalemer Tempel. So ungefähr mag er ausgesehen haben. Er ist ja zerstört. Und er hat folgenden Aufbau gehabt. Wir haben eine komplizierte Anordnung von Räumen. Wir haben verschiedenste Bereiche, in denen sich Menschen aufhalten dürfen. Da gab es Bereiche für Geheilte, da gab es Bereiche für Frauen, da gab es Bereiche für Ausländer und da gab es Bereiche für Musiker und Leute, die den Dienst im Tempel getan haben. Das Zentrum der Begegnung aber lag hier, im Innersten, von mehreren Mauern umschlossen, im Tempel, im sogenannten Allerheiligsten. Abgetrennt von einem riesigen Vorhang, ein Bereich, zu dem niemand Zutritt hat, außer, wer hat eigentlich Zutritt? Wer hatte eigentlich Zutritt zu Gott? Wenn wir alle Völker betrachten, dann gab es das auserwählte Volk Israel. Das ist jetzt keine prozentual genaue kein prozentual genaues Diagramm, aber es zeigt einfach, ein Großteil hat schon mal nicht die Qualifikation, vor Gott zu treten und Zutritt zum Allerheiligsten, zum Ort der Begegnung zu haben. Wir sehen dieses kleine Stück, dieses kleine Volk Israel, nehmen es heraus und teilen es in ein Zwölftel oder in 12 Einzelteile. Die 12 Stämme. Kann man sich gut merken, wie eine Uhr, so ein Stück ist ein Stamm. Davon gibt es den Stamm Levi, die Auserwählten, die dazu da sind, um im Tempel zu dienen, die Musik machen dürfen im Tempel, die im Tempel aufräumen dürfen, die im Tempel arbeiten dürfen. Von diesem Stamm Levi gab es die sogenannten Kohen, die Nachkommen Aarons. Und das waren die obersten Priester. Und von ihnen gab es einen einzigen, der war der Hohepriester. Und dieser durfte nur einmal im Jahr in dieses Allerheiligste treten, dort opfern und Sühne bewirken vor dem Volk oder vor Gott für das Volk, so rum. Also ein sehr exklusiver, restriktiver Ablauf, um Gemeinschaft mit Gott zu haben. Was bedeutet das für uns? Wir hätten keinen Zutritt. Für uns wäre dieser Ort der Begegnung, dieses Allerheiligste, verwehrt geblieben. Ich möchte erstmal, dass wir uns versuchen, mal in diesen einen Hohepriester hineinzuversetzen, also in diesen kleinen roten Mann hier in der Menschenmenge. Wir lesen in der Bibel, dass das Priestergewand mit verschiedenen Sachen geschmückt worden war, unter anderem mit goldenen Granatäpfeln und Klingeln und Glöckchen. Und in Mose steht, dass dieser Grund dafür war, dass falls der hohe Priester nicht würdig war, das Allerheiligste zu betreten, falls er stirbt, dass man es merkt, dass eben das Klingeln aufhört, und deswegen wurde ihm auch ein Strick um die Hüfte gebunden, damit man ihn ohne das Allerheiligste zu betreten wieder herausziehen konnte im Falle. Davor haben die Menschen Angst gehabt. Wir lesen eine riesig lange Liste von verschiedenen Ritualen, die der hohe Priester machen muss, Waschungen, Dinge, wo er fasten muss, Bereiche, wo er sich ja zurücknehmen muss, auf sich aufpassen muss, um würdig zu sein, diesen Ort zu betreten. Versetzt euch mal hinein, stellt euch tatsächlich vor, ihr seid jetzt von all diesen unterschiedlichen Bedingungen, trifft es tatsächlich genau euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt Lust dazu hättet, diesen Dienst zu übernehmen. Und ihr macht diese Waschungen, ihr fastet, die Aufregung steigt, der Tag kommt näher, in dem ihr in diesen Bereich gehen soll. Ihr zieht das Gewand an, macht euch auf den Weg zum Tempel und auf einmal nimmt euch jemand die Vorfahrt und ihr denkt, ach du Kleiner. Und du denkst, oh, selbst dieser Gedanke eigentlich disqualifiziert mich schon. Habe ich noch das Recht, vor meinen Gott zu treten? Habe ich noch das Recht, reinzugehen, einzutreten? Oder habe ich schon mich versündigt? Ich glaube, nicht ein einziger Mensch, nicht ein einziger Hohepriester ist mit erhobenem Haupt oder stolzer Brust da reinmarschiert und hat genau gewusst, so, ich ziehe es heute durch und dann ist es getan und dann gehen wir wieder raus. Ich glaube, die Begegnung mit Gott damals war zutiefst von Angst geprägt und von Demut in einer Weise, die ja auch, wenn man sich das vorstellt, eine Ferne ist von Gott. Selbst in diesem Allerheiligsten, selbst in diesem Bereich, in dem Gott selbst gesagt hat, dass er da drin wohnt, spüren wir doch trotzdem durch diese ganzen Waschungen, durch diese Rituale eine Entferntheit zu Gott selbst. Ich möchte diese Predigt in 4 Fragen an uns einteilen. 4 kleine, kurze Fragen, die wie ich finde, ziemlich viel aufmachen. Die erste Frage ist, wie hat sich Gott den Kontakt mit uns Menschen eigentlich vorgestellt? Ist es Gottes Wille, dass wir vor ihn treten in Angst und Furcht, mit zitternden Knien, mit einem schlechten Gewissen und nicht genau wissen, bin ich überhaupt würdig, das gerade zu tun, was ich hier tue? Die Bibel gibt uns eine klare Antwort. Und das ist genial. Die Bibel sagt schon ganz am Anfang bei Adam und Eva, wie Gott sich eigentlich Kontakt vorgestellt hat. Die Bibel spricht davon, dass Adam und Eva Gemeinschaft nach der Erschaffung hatten mit ihm. Dass sie ihn fragen konnten, dass sie ihm alles erzählen konnten, dass sie ihn sehen konnten und dass sie ihn vermutlich auch berühren konnten. Es war eine Beziehung wie ein Vater zu seinen Kindern. Und so hat sich Gott eigentlich die Gemeinschaft mit uns Menschen vorgestellt. Gott hat in diesen Tagen keinen Tempel erschaffen. Er hat keinen hohen Berg mit 10.000 Stufen erschaffen, die erstmal erklimmt werden mussten, um vor ihn zu treten. Er war da. Er war dabei. Er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Er hat uns geschaffen, um seine Kinder zu sein. Und das hat sich nicht geändert. Gott will eine persönliche Beziehung zu dir. Er will Vertrautheit, er will dich in Freude und im Lachen begleiten. Er will mitlachen. Und er will dir in Trauer zuhören, dir beistehen und dir helfen. So hat sich Gott Gemeinschaft mit uns Menschen vorgestellt. Frage, also hier noch einmal, Gott hat sich Gemeinschaft vorgestellt, eine persönliche Beziehung, Vertrautheit und Nähe. Zweite Frage, wo liegt das Problem? Das Problem ist, all das, was sich Gott für uns gedacht hat, haben wir Menschen weggeworfen. Ich, du, und jeder Mensch. Jedes Mal, wenn wir gelogen, gestohlen, betrogen, gelästert, begehrt, geschwindelt, geschwiegen, verschwiegen haben, hinterm Rücken gesprochen haben, Geheimnisse weitererzählt haben, die wir nicht hätten erzählen sollen, haben wir jedes einzelne Mal bestätigt, dass wir im Garten Eden genauso gehandelt hätten wie Adam und Eva. Und ich weiß nicht, als Kind hat man manchmal den Gedanken, dass man sagt, oh Mann, hätten die sich nicht beherrschen können. Dankeschön, Adam, dankeschön, Eva, echt. Wegen euch. Wegen euch geht es mir jetzt so schlecht, wegen euch. Es ist doch nur eine Frucht. Dabei hat man schon 10, 100 oder 1.000 Mal bestätigt, dass man genau das Gleiche gemacht hat. Genau das Gleiche gemacht hätte in der Situation. Es musste also etwas geschehen. Es musste ein Bund geschlossen werden mit Ritualen, mit einer Würdigung, um überhaupt vor diesen heiligen Gott, vor diesen perfekten Gott treten zu dürfen, um überhaupt mit ihm in Kontakt treten zu dürfen. Und es musste ein Vorhang gespannt werden zwischen Gott und zwischen uns Menschen. Ich habe letztens einen Film geschaut mit diesen zwei Hauptdarstellern, der heißt Beautiful Boy. Und man kennt den einen Schauspieler eigentlich eher so aus Komödien, der andere ist gerade so ein sehr, also der Jüngere ist gerade so ein sehr berühmter Upcoming Star und sowas. Aber der Film ist überhaupt nicht lustig. Der Film ist eigentlich total ernst, er ist nach einer wahren Geschichte. Und er geht um einen Mann, einen Journalisten, der für viele große Zeitungen, also für die New York Times unter anderem, Artikel geschrieben hat und ein sehr erfolgreicher Mann eigentlich war. Und sein Sohn, der ziemlich früh angefangen hat, in die Drogenszene zu rutschen und harte Drogen zu konsumieren. Und der Film zeigt eigentlich nur die Perspektive des Vaters. Und es ist so Wahnsinn zu sehen, dass dieser Vater seinen Sohn, den er als kleines Kind im Arm hatte, den er so geliebt hat und wo er seine Talente sieht, der Sohn kann zum Beispiel sehr gut zeichnen und ist sehr künstlerisch begabt, dass er ihn irgendwann mal verliert. Nicht, dass er verloren geht, sondern dass er ihn an die Drogen verliert, an dieses schmutzige Umfeld und sowas. Und er will ihn immer wieder zu sich nehmen und sowas. Und man merkt, dass es ihn selber kaputt macht, dass auch dieser Junge, er baut so stark ab und sowas. Irgendwann kommt er nur noch, um bei seinem kleinen Bruder zu klauen und sowas. Und lügt den Vater ununterbrochen an und er sucht sich Hilfe und irgendwann muss er Regeln aufstellen. Er sagt, ich habe noch andere Kinder. Du kannst nicht zugedröhnt hier am Esstisch erscheinen. Es funktioniert nicht, das geht nicht. Du kannst hier nicht herkommen und Geld von uns nehmen. Ja, wir würden dir gerne helfen, aber du gibst es doch nur für das Falsche aus. Wir können dir das nicht geben, wir können dir da nicht helfen. Das Einzige, was wir dir geben können, ist warmes Essen und ein Bett. Und es ist so eine geniale Parallele eigentlich zu dem, wie Gott sich fühlen muss, weil man spürt diesen Schmerz von diesem Vater, der eigentlich seinem Sohn alles schenken möchte. Er hat von nichts zu wenig, er denkt sich, das Problem bist du, das Problem ist, dass du damit falsch umgehst. Und deswegen muss es diese Regeln geben und deswegen musste es damals diese Rituale geben. Gott hat gesagt, du darfst mich nicht klein erachten, du darfst meine Heiligkeit nicht mit Füßen treten. Es muss geheiligt sein, es muss in diesem Rahmen ablaufen, ansonsten können wir keine Gemeinschaft haben. Und es kommt zu dieser Szene, wo dieser Junge wieder zurückkommt und sagt, ja, es geht mir schon wieder besser und der Vater freut sich und sie haben einen schönen Tag zusammen und gehen zusammen an einen Ort aus der Kindheit und erinnern sich und sowas. Und sie haben einen richtig guten Tag und so und der Vater hat eine riesen Hoffnung. Und dann am Schluss geht der Junge hin und sagt, ja, Papa, du weißt ja, ich habe schon immer gerne gemalt und ja, ich wollte jetzt in die Nachbarstadt nach San Francisco und ich bräuchte da ein Zugticket, es wird so circa $100 kosten, einfach damit ich noch ein bisschen an meiner Kunst arbeiten kann und sowas. Und der Vater lächelt ihn an und sagt, hey, das freut mich richtig, aber du weißt ja, wir haben ja diese Regel aufgestellt, ich kann dir das nicht geben. Und auf einmal verzieht sich diese Miene des Sohnes und er fängt an auszurasten und um sich zu schlagen, um sich zu treten und sowas. Und man merkt, all das, was vorher war, war nicht echt. Da war keine wirkliche Gemeinschaft da. Es war alles mit dem Ziel, an Geld zu kommen. Und umso verletzter ist der Vater am Schluss, als sein Sohn wütend einfach, ohne sich zu verabschieden, das Haus verlässt. Und er sitzt wieder da und denkt sich, es hat sich nichts verbessert, es hat sich nichts getan. Und genauso ist es auch mit diesen immer wiederkehrenden Opfern, die das Volk Israel oder die man damals geben musste, um vor Gott überhaupt gerecht zu werden. Immer wieder sagt Gott, ja, jetzt kommst du her an, siehst gut aus, wir haben Gemeinschaft, aber morgen ist es doch schon wieder ganz anders. Morgen sieht es doch schon wieder ganz anders aus. Was soll das Ganze? Es muss also ein Bund geschlossen werden. Vorschriften und Trennung sind am Schluss Voraussetzung für die Gemeinschaft. Furchtbar eigentlich, wenn man sich das mal überlegt, in einer persönlichen Beziehung, dass es dazu kommen muss. Nächste Frage. Was tut also Gott? Gott gibt uns nicht auf. Er will immer noch diese Beziehung zu uns. Er hat kein Interesse an all den Totenritualen. Es macht ihm keine Freude, dass es so sein muss. Er will gar nicht, dass eine Angst zwischen uns und ihm ist. Also kommt er selbst auf diese Erde. Und er schließt einen neuen Bund, indem er selber die Rolle des Hohepriesters einnimmt, aber auch als Opferlamm, alles vereint in sich selbst als Jesus. Vorgestern, an Karfreitag, haben wir diesen Bund gefeiert, die Einsetzung dieses Bundes. Aber zum Zeitpunkt von Karfreitag war dieser Bund noch nicht besiegelt. Er war angekündigt, aber das Blut zur Besiegelung ist noch nicht geflossen. Das ist erst ein paar wenige Stunden danach geflossen. Und durch seinen Tod, durch dem, was wir gerade gelesen haben, verändert Jesus die Weltgeschichte. Er besiegelt diesen Moment und das Kreuz, dieses abscheuliche, grausame Folterinstrument, wird für uns wie heute Morgen zum Symbol göttlicher Liebe, zum Symbol von Licht und Schönheit, zum Symbol von Dankbarkeit. Durch Überlieferungen von Geschichtsschreibern, unter anderem von Josephus, der in der Zeit bis 70 nach Christus als Geschichtsschreiber im Römischen Reich im Bereich von Jerusalem tätig war, weiß man, dass Herodes der Große, also der zur Zeit von Jesus an der Macht war, den Tempel noch weiter erhöhen ließ. Der Tempel war vorher 30 Ellen hoch und Herodes hat nochmal 10 Ellen obendrauf gesetzt, um ihn einfach noch mächtiger, prunkvoller und eindrucksvoller aussehen zu lassen. Der Innenraum vor dem Allerheiligsten, vor dem Tabernakel, soll eine Höhe von 30 Ellen gehabt haben. Das entspricht heute 18 Meter. Und der Stoff, aus dem der Vorhang gewebt war, war 10 Zentimeter dick. Man hat Ochsen oder Pferde gebraucht, um den Vorhang überhaupt bewegen zu können. So schwer und so groß war diese Trennung zwischen Gott und dem Menschen, dargestellt bildlich. Und jetzt haben wir gerade gelesen, dass dieser Vorhang von oben bis unten in zwei Teile gerissen wurde. Vermutlich müssen einige Tempeldiener abends den Dienst abgehalten haben und wurden Zeugen davon, wie mit einem wahnsinnigen Geräusch, mit einem wahnsinnigen Lärm von oben nach unten diese Abtrennung in zwei Hälften gerissen wird. Das konnten keine radikalen Fanatiker gewesen sein. Das weiß man, weil es hinterher nie behauptet wurde von irgendwelchen jüdischen Strömungen oder sonst irgendwas. Es war tatsächlich für die Leute nicht verständlich, wie das hat passieren können. Und dann noch von oben nach unten. Wisst ihr, was ich da herauslese? Ich lese da heraus, wie Gott selbst einfach sagt, endlich. Wie der ganze Himmel sich zusammentut, und diese Trennung, die wird in der Sekunde, in der es vollbracht ist, zum gleichen Moment, wird nicht mehr daran festgehalten. Und Gott sagt von sich aus, und er zerreißt es von oben nach unten, er sagt, endlich ist es soweit. Endlich keine Trennung mehr. Endlich Zugang. Endlich so, wie ich es mir gedacht habe. Gott öffnet in diesem Moment die Arme, und er will wieder diese Gemeinschaft. Und durch das Opfer Jesus können wir endlich vor ihn treten. Ich Ich lese von aus Hebräer 10, Abvers 19. Da wir nun, Geschwister, Kraft des, oder Moment, wir lesen es zusammen, besser gesagt. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und wir haben einen hohen Priester, der das ganze Haus Gottes, dem das ganze Haus Gottes unterstellt ist. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unseren schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Die letzte Frage ist, was tust du? Was tust du mit Ostern? Was fängst du damit an? Und hier ist es einfach so genial geschrieben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber zu diesem Zeitpunkt, in diesem Knoten, haben sich die Dinge auf den Kopf gestellt. Vorher musste der Hohepriester Reinigungsrituale machen. Er musste so perfekt wie möglich sein, um den Zutritt zu haben. Jetzt lesen wir, dass Gott sagt, komm herein. Und erst danach lesen wir, dass wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, dass wir füreinander verantwortlich sind, dass wir uns gegenseitig in Liebe anspornen, dass wir uns verändern, dass an uns das Wunder geschieht. Erst danach. Und das ist das, was Jesus uns ermöglicht hat. Und das ist das, dieser Jubelausruf an Ostern, dass uns die Hand hingehalten ist und dass nicht zuerst die Vorarbeit geleistet wird, von der wir wissen, dass wir nie schuldlos vor ihn treten konnten, niemals könnten. Die Frage ist, was tust du mit dieser Information? Was tust du? Ja, es ist genial, dass der allmächtige Gott, der dich geschaffen hat, Gemeinschaft mit dir will. Es ist Ausdruck, es zwingt uns, froh zu sein, glücklich zu sein. Es ist wie ein, ja, wie ein Vater, der uns erwartet im Gleichnis von Jesus. Ich hoffe, du wünschst dir nicht diesen Vorhang zurück. Ich hoffe, du wünschst dir nicht zurück, dass du jemand anderes vorschicken kannst, der für dich Gemeinschaft mit Gott hat, den du damit beauftragst, dass er da reingeht. Ich hoffe, dass du nicht dich auf dem Glauben deiner Oma, deines Opas, deiner Eltern, deiner Freunde, deiner Geschwister ausruhst, sondern ich hoffe, dass du diese Verantwortung, die dieses offene, Allerheiligste mit sich bringt, dass du dich dessen bewusst bist. Diese Einladung sagt nicht nur, ja, sei mein Kind, komm in meine Arme. Diese Einladung sagt auch, tu es auch wirklich, geh den Schritt. Ja, eine Beziehung ist viel Arbeit. Fragt jeden, der Freunde hat. Fragt jeden, der eine Familie hat, fragt jeden, der Kinder hat, fragt jeden, der verheiratet ist. Eine Beziehung ist Arbeit. Genauso ist eine Beziehung zu Gott Arbeit. Es ist nicht so leicht, hinzugehen und zu sagen, hey Prediger, hast du gut gemacht, bete für mich. dass Gott mir wohlgefällig ist. Vielleicht hat der ein oder andere sich das gewünscht oder vielleicht denkt der ein oder andere, Mann, ich bin aber gar nicht bereit, so eine Beziehung zu führen. Das ist mir viel zu viel Arbeit. Das ist mir viel zu viel Veränderung. Gott ruft dich heute herein zu ihm. Es ist schön, dass Ostern heute an diesem Tag so dieses erste Quartal vom Jahr abschließt irgendwie. Der 31. des Monats, morgen beginnt ein neuer Monat. Ich finde es besonders. Und ich glaube, es macht auch nochmal ganz besonders deutlich, das Beste steht vor dir, wenn du noch nicht eingetreten bist. Ergreif die Chance und ändere diese Passivität. Steh nicht nur dabei und schau hinein, sondern trete selber ein. Und wir haben gerade gelesen, trete mit deiner Schuld ein, trete befleckt ein. Und du wirst an deinem Charakter, an deinen Umständen das Wunder der Veränderung erleben, das Jesus ermöglicht. Gott wünscht sich seit Anfang an eine lebendige Beziehung zu uns Menschen. Eine lebendige Beziehung bedeutet, dass wir Gott zuhören, dass wir mit ihm reden, dass wir mit ihm alles teilen. Frage an euch, kann eine Beziehung funktionieren, wenn ich jetzt Shirelle anschaue, meine Frau, und ich sage, ach du Shirelle, in nächster Zeit habe ich so viel zu tun. Du hast dir gewünscht, in das eine Restaurant zu gehen. Pass auf, ich bestelle jemand, der geht mit dir dahin und du erzählst mir dann abends, wie es war. Ach, und dann wolltest du noch gemeinsam, dass wir da wandern, habe ich auch keine Zeit. Da bestelle ich dann jemand anders, der geht dann mit dir hin, ihr quatscht ein bisschen und irgendwann erzählst du mir dann, wie das da oben ist und sowas. Und dann ist ja fast so, du erzählst so gut, es ist fast so, als wenn ich dabei gewesen wäre. Passt, oder? So eine Beziehung kann nicht funktionieren. Und genauso ist es auch mit Gott. Eine Beziehung aus zweiter Hand funktioniert nicht. Gott will dich, Gott will dein Herz. Gott will keine Rituale. Und Ostern ist die Einladung dazu, das zu tun. Und es ist ein Geschenk. Und es ist genial. Und ich sage euch, das größte Wunder, von dem man bezeugen kann, ist, wenn im eigenen Leben etwas verändert wird. Wenn man denkt, ja, das habe ich vor Gott gebracht, das hat er verändert, aber das hätte ich niemals aus eigener Kraft geschafft. Und diese Einladung macht uns Ostern. Die Einladung, vor Gott zu treten, mit ihm unser Leben zu teilen und uns von ihm verändern zu lassen. Und deswegen darf ich mit einer Einladung auch abschließen. Wenn du denkst, ja, ich möchte diesen Monat abschließen und ich möchte hinter mir lassen, wo ich in zweiter oder dritter Reihe stand, wo ich andere vorgeschickt habe, wo ich keine persönliche Beziehung mit Gott hatte, wo ich mich nicht verändern habe lassen, komm nach vorne nach der Predigt, nach dem Gottesdienst. Sprich mit mir, sprich mit Rudi, sprich mit Martin und mach es offiziell. Veränder das. Sag, du willst einen neuen Anfang machen, so wie Ostern ein neuer Anfang war. Dieser Knoten, der Altes mit Neuem verbunden hat. Ganz am Anfang das Bild. Das kann heute für dich ganz persönlich erlebbar werden. Ergreif diese Chance und ich darf abschließen mit dem Ostergruß. Der Herr ist auferstanden. Halleluja.